Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bonet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, schön dich zu sehen.
Hallo Marta, schön dich zu sehen. Und auch hallo an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass wir wieder ein spannendes Thema haben heute, und zwar etwas, das ich mir so richtig gewünscht habe, nämlich das Thema Fehlerfreundlichkeit kultivieren. Und heute wollen wir uns in dem Themenfeld vor allem anschauen, wieso es eigentlich Perfektionismus gibt, beziehungsweise auch wieso Fehler machen ganz vielen Leuten Angst macht, so richtig körperlich spürbare Angst macht. Und bevor wir da aber voll eintauchen, wie immer die Frage an dich, Regulation zuerst. Kathi, hast du eine Regulationsübung für uns mitgebracht?
Ja, und zwar habe ich mir gedacht, wir kennen ja wahrscheinlich alle irgendeine Situation, wo wir irgendwie einen kleinen Fehler gemacht haben. Nicht die großen, ja, wir bleiben bei den kleinen. Wir fangen mit den kleinen Dingen an, die wir mal irgendwie so ein bisschen verkackt haben. Und da möchte ich dich einladen, dich wirklich an so ein kleines Ereignis vielleicht zu erinnern, wo du vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hast oder irgendwas gemacht hast, was du sagst, so, wo du sagen würdest, oh Mann, ey, das war nicht so cool, das hätte ich im Nachhinein vielleicht gerne anders gemacht. Und dann mag ich dich einladen, während du dich an dieses kleine Ereignis erinnerst, mal zu schauen, was du in deinem Körper wahrnehmen kannst. Und da gibt es gar kein richtig oder falsch, ne? Also das kann sein, dass es irgendwo eng wird oder dein Bauch sich zusammenzieht oder deine Muskeln sich anspannen oder dass auch dein Denken anders wird, dass du anders hörst oder was auch immer, irgendwelche inneren Stimmen hörst, was auch immer. Und es geht einfach ums Beobachten. Und ganz häufig, das heißt nicht, dass es falsch ist, wenn das bei dir anders ist, ist dieses Gefühl, das, was dann entsteht, wenn wir uns an so Fehler erinnern, ist das oft nicht so ganz angenehm. Und das ist okay. Und ich möchte dich einladen, jetzt deine Aufmerksamkeit einmal zu verschieben an eine zum Beispiel Körperstelle, die sich etwas angenehmer anfühlt als das, was du vorher beobachtet hast. Ja, was sich vielleicht etwas weiter anfühlt oder etwas lockerer anfühlt oder irgendetwas, was irgendwie ein bisschen angenehmer ist. Genau, und vielleicht konntest du Marthas Atem seufzen gerade hören. Das ist etwas, was ganz häufig geschieht, wenn wir unsere Aufmerksamkeit, wenn wir auf etwas Unangenehmerem liegt, wenn wir die zu etwas Angenehmerem wechseln, dass dann unser System so ein bisschen ausatmet und sich anfängt zu regulieren. Und falls du magst, können wir nochmal so einen sogenannten Pendelschwung machen. Du kannst noch einmal mit deiner Aufmerksamkeit an die Körperstelle gehen, die du vielleicht zu Beginn beobachtet hast oder das, was du am Anfang beobachtet hast. Und schauen, wie das sich jetzt gerade anfühlt. Vielleicht hat sich's verändert, vielleicht ist es gleich geblieben. Auch da gibt's kein richtig oder falsch. Es geht darum, dass du wahrnimmst für den Augenblick. Und dann mag ich dich einladen, noch einmal an diese angenehmere Körperstelle, Körperempfindung, was auch immer das bei dir war, zu wechseln und die ein weiteres Mal zu beobachten. Genau. Ja, und vielleicht merkst du eine kleine Veränderung, vielleicht auch nicht. Das ist so eine kleine Pendelübung, die wir ganz viel auch in der Traumaarbeit machen. Es ist wichtig, die mit kleinen Ereignissen erstmal zu beginnen. Das ist also richtig Handwerkzeug in der Arbeit mit Somatic Experiencing. Schön, dass du mitgemacht hast.
Ja, danke für die Übung. Und also ich kenne das mit dem Pendeln auch, dass das einfach sehr gut ist in Situationen, eben wo irgendwas ganz Unangenehmes da ist oder auch ein Gefühl schwer haltbar ist, uns dann oft in Körperempfindungen leichter haltbar ist, wenn man auf der Ebene reinspürt und eben pendelt und merkt, es ist noch was anderes auch da.
Mhm. Und was wichtig bei der Übung ist, es geht nicht darum, das wegzumachen. Mhm. Ja, es geht eher im Gegenteil darum, es da sein zu lassen. Es darf einfach da sein und es darf sich auch verändern. Völlig in Ordnung. Und das tut es häufig, wenn wir eben zu was Angenehmerem hinpendeln und wieder zurückpendeln und nachher wieder zum Angenehmeren pendeln. Also hilfreich ist es immer im Angenehmen zu enden sozusagen. Und es geht wirklich nicht darum, bewusst etwas zu verändern, sondern es geschehen zu lassen. Das ist das Autonome. Genau.
Mhm. Ja, und jetzt hatten wir ja vermutlich ziemlich alle, die diesen Podcast gerade hören, so eine körperliche Erfahrung davon, dass es sich mitunter ganz schön unangenehm anfühlen kann, einen Fehler gemacht zu haben, beziehungsweise sich auch nur daran zu erinnern, einen Fehler gemacht zu haben. Und ich wollte dich einfach fragen, wieso ist das eigentlich so? Magst du da ein bisschen was dazu erzählen?
Mhm. Und ich glaube, bei der Formulierung ist es tatsächlich, merken wir das, wenn wir den Fehler machen, also kommt dieses unangenehme Körpergefühl oder wie auch immer Gefühl, wenn wir den Fehler machen. Und ich glaube, es ist eher, wenn wir es bemerken, dass wir einen Fehler gemacht haben. Also wir machen ja auch manchmal Fehler, die wir nicht bemerken und dann tangiert uns das nicht so wirklich. Und es gibt auch achtsamere Menschen in diesem Bereich und unachtsamere Menschen wahrscheinlich. Aber wenn wir bemerken, dass wir einen Fehler gemacht haben, der irgendwie unangenehme Konsequenzen auch hat, sei es für uns selbst, sei es für andere, sei es für eine Beziehung, für einen Kontakt, dass unser Verhalten dazu beigetragen hat, dass etwas vielleicht nicht mehr so sicher ist wie vorher, dass etwas kaputt gegangen ist oder ne, mit unterschiedlichen Konsequenzen. Also es gibt ja auch, es gibt kleine Fehler und es gibt große Fehler und es gibt richtig schlimme Fehler und es gibt reversible Fehler, die man wieder reparieren kann. Und es gibt aber auch Dinge, die man nicht mehr so wirklich reparieren kann. Also da haben wir ja schon eine große Unterscheidung im Körper, also im Fehler an sich. Und das beeinflusst natürlich auch total doll, wie wir selbst auf diesen Fehler reagieren und wie verantwortlich wir uns fühlen, ob wir das Gefühl haben, da ist noch was zu reparieren oder eben nicht. Da haben wir jetzt richtig Mist gebaut und das ist etwas, was wir nicht mehr wieder gut machen können oder so. Und das macht natürlich auch etwas mit unserem Nervensystem. Unser Nervensystem reagiert darauf, wenn wir das bemerken, okay, ich habe etwas getan, was unangenehme Konsequenzen nach sich zieht, dann ist das ja Stress für unseren Körper. Und meistens springt der Sympathikus an, also unser Mobilisierungsnervensystem, was, okay, wie kann ich das wieder gut machen? Was kann ich tun? Dann vielleicht eher so eine Reaktion hat. Und wenn es mit ganz viel Angst auch verbunden ist, das hängt dann immer auch ein bisschen damit ab, wie man aufgewachsen ist, wie es war, damals als Kind Fehler zu machen. Wenn das immer richtig schlimm war und man vielleicht angeschrien wurde und es war ja richtig fatal, dann kann es sein, dass man auch eher in die Erstarrung geht, ja, und ganz dumpf, ganz sich nicht mehr fühlt und diese Angst vor Bestrafung vielleicht auch im Körper spürt und alles zieht sich schon zusammen. Und es ist aber so doll, dass man es eben abspaltet, dass man es eben vielleicht nicht mehr fühlt. Also das sind so ganz natürliche Reaktionen darauf, wenn wir bemerken, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und du merkst schon, es hängt total davon ab, wie wir aufgewachsen sind, wie wir Fehler gemacht haben. Also auch, ob zum Beispiel ein Gefühl von Scham entsteht. Ja, und wir unterscheiden da in der Traumaarbeit, also zumindest so wie ich es gelernt habe, zwischen gesunder Scham und toxischer Scham. Und Scham ist ja mit eins der unangenehmsten Gefühle, die es einfach gibt. Mit einem guten Grund, ne? Also wenn du dir vorstellst, wir sind Herdentiere, wir haben da so unsere Gruppe und die haben irgendwie, keine Ahnung, für alle Essen gesammelt und dann gibt's, dann komme ich dahin und esse einfach alles weg. Ja, weil ich gerade so einen Hunger habe und es sieht so lecker aus und ich habe so richtig Bock und kann mich nicht bremsen und esse einfach alles auf. Und es ist klar, ich habe jetzt Bauchschmerzen, weil ich zu viel gegessen habe vielleicht oder auch nicht. Aber alle anderen haben nichts zu essen. Und da entsteht ganz oft selbst oder eben durchs Aufmerksammachen auch durch andere Gruppenmitglieder, hey, das war nicht in Ordnung. Du hast etwas gemacht, was uns als Herde, als Gruppe unserer Gemeinschaft schadet. Und wenn das nochmal vorkommt, dann kann das auch wirklich unsere Gemeinschaft gefährden. Ja, wenn du jetzt immer alles weg isst und wir kriegen nie was ab, dann verhungern wir einfach. Also das muss die Person unter Umständen gar nicht aussprechen, aber es kann natürlich auch in einem Gespräch auch so formuliert werden. Und dieses Gefühl der Scham, das ist ein ganz natürliches Gefühl, was entsteht, wenn wir durch unser Verhalten etwas tun, was andere gefährdet. Und was die Gruppe gefährdet. Und das ist so schlimm, dieses Gefühl, dass wir so eine ganz intrinsische Motivation bekommen sollen, dieses Verhalten nicht mehr zu tun, damit wir das Überleben der Gruppe nicht gefährden. Was dabei wichtig ist, damit es im Bereich der gesunden Scham bleibt, dass die anderen Gruppenmitglieder, die da mit uns in Kontakt gehen, dass die sagen, hey Kathi, ne, das war nicht in Ordnung. Und ich möchte, dass du das nicht nochmal machst und du kannst es wieder gut machen, denn es ist wichtig, dass du Teil dieser Gruppe bist. Ja, du bist als Mensch, als Wesen, bist du ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft und wir brauchen dich als gutes Mitglied hier sozusagen.
Das heißt auch, ist so eine Unterscheidung zwischen, das Verhalten ist nicht okay, aber du bist okay.
Genau, und du bist wichtig auch hier. Ne? Wir haben Interesse dran und es ist notwendig, dass du Teil dieser Gemeinschaft bleibst. Und dann kann man gucken, was braucht es, um das wieder gut zu machen. Ne? Dann gehe ich halt am nächsten Tag Essen besorgen und koche für alle oder was auch immer. Und entschuldige mich offen vor allen und übernehme Verantwortung für mein Verhalten. Und dann ist auch wieder gut. Ja, ich bin und bleibe geschätztes Mitglied dieser Gruppe, was einen Fehler gemacht hat, und ich übernehme dafür Verantwortung und mache es, wenn es geht, wieder gut. Das ist diese gesunde Scham. Ist absolut unangenehm und hat total großen Sinn. Und im Gegensatz dazu, ungesunde oder toxische Scham, wie man sie nennt, ist halt eher, dass man das auf den Menschen bezieht. Ne? Du bist sowieso zu nichts zu gebrauchen. Immer isst du allen alles weg. Du bist, keine Ahnung, gierig, egoistisch, whatever. Jetzt stell dich in die Ecke und schäm dich und alle spucken wir auf dich. Also auch im übertragenen Sinne. Ne? Geh in die Ecke und bleib möglichst lange in diesem schlimmen Gefühl. Und ich bin in der Macht, dich daraus zu erlösen oder nicht. Ich entscheide, ob du als Mensch würdig bist, hier in dieser Gruppe zu sein oder nicht. Also da wird gar nicht unbedingt auf das Verhalten eingegangen und nicht auf die Konsequenzen und wie kann man es wieder gut machen, sondern da wird die Person, als Mensch abgewertet und es entsteht ein Machtgefälle. Ich entscheide darüber, ob du jetzt hier wieder reinkommst oder nicht. Und eigentlich, und du kannst selber auch gar nichts tun. Ne? Also du kannst es nicht wieder gut machen. Es hängt nur alleine von meinem guten Willen ab, dass du hier wieder da sein darfst. Und das ist eine ungesunde Scham, die ausgelöst wird und die nicht hilfreich ist. Also das ist ja ein Leben in Angst einfach. Und hat aber natürlich ganz viel mit unserem Thema zu tun. Mit dem Fehler machen und wie wir in unserer Kindheit damit aufgewachsen sind.
Ja, weil es ist, glaube ich, sehr, sehr leicht jetzt sich vorzustellen, was das bedeutet, wenn man eben zum Beispiel mit toxischer Scham aufgewachsen ist und Fehler immer bestraft wurden, man dafür beschimpft wurde, man ja eben wirklich beschämt wurde auch dafür, dass man etwas falsch gemacht hat, dass dann die Stressreaktion im Körper, wenn man einen einen Fehler gemacht hat, ganz anders ausfällt als bei jemandem, bei dem es in Ordnung war, Fehler gemacht zu haben und der einfach gelernt hat, dass man das wieder gut machen kann oder dass Fehler einfach zum Leben dazugehören. Also der da einfach eine ganz andere Haltung dazu gelernt hat.
Ja, und auch dieses Gefühl der Scham, was entsteht, gemeinsam in der Gruppe mitgehalten wird. Mhm. Ja, das ist, ich werde dafür nicht verurteilt, sondern es ist eher dieses Getragenwerden von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft, die, hey, kenne ich auch. Ja, und wir gehen da zusammen durch und ich bekomme gezeigt, wie ich durch diese Scham auch durchgehen kann. Ich muss mich schon irgendwie dahinstellen, Verantwortung für mein Verhalten übernehmen. Und das ist genau der Punkt, wo es sich entscheidet eigentlich, ob wir gut mit Fehlern umgehen können oder nicht. Wenn ich mir erwachsene Menschen heutzutage angucke, ist ja ganz viel genau das, dieser Punkt, sich hinzustellen, zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht und ich lasse das jetzt auch so stehen. Ich stehe dazu. Ich halte das aus oder ich halte das, was auf mich jetzt einprasselt, weil das ja unter Umständen auch einige Menschen sauer macht oder verärgert oder die auch leiden vielleicht durch meinen Fehler, also die Folgen meines Fehlers. Und ich kann das halten. Ich muss dann nicht dissoziieren sozusagen. Mhm. Und ich muss auch nicht sagen, ja, aber der war's oder die war's. Ich muss das auch nicht auslagern, sondern ich kann wirklich bei meiner Verantwortung bleiben. Und das ist hart. Das ist manchmal richtig, richtig hart. Und das ist total wichtig, dass Kinder das lernen, damit sie es als Erwachsene eben auch können. Und ich sehe sehr viele Erwachsene, die das nicht gelernt haben.
Ja, nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch da eben einen riesigen Unterschied macht, ob ich überhaupt eben die Erfahrung schon mal gemacht habe, dass ich auch mit einem Fehler weiter Teil der Gruppe bin, nicht beschämt werde, nicht ausgestoßen werde, weil ansonsten ja einfach so ein vernichtendes Gefühl kommt, dass es auch wirklich schwierig macht, gerade zu stehen für das, was man getan hat und da eben auf eine konstruktive Art in Verantwortung zu gehen. Mhm.
Ja, und das entscheidet ja im Grunde auch, in was für einem Nervensystemzustand wir sind. Ne? Bleibe ich in einem Zustand, den ich halten kann, also in meinem Window of Tolerance sozusagen, wo ich auch in der Handlungsfähigkeit bleibe und ich kann stehen bleiben damit. Und auch wenn das Gefühl richtig, richtig unangenehm ist, ich kann es fühlen und ich muss niemand anderes dafür verantwortlich machen oder blamen oder irgendwelche Ausweichmanöver machen, um dieses Gefühl von mir abzulenken. Oder ob wir eben so beschämt wurden und das Gefühl uns einfach überwältigt und dann brauchen wir eine andere Strategie, ne? Dann können wir gar nicht stehen bleiben und uns diesem Fehler stellen und die Verantwortung dafür tragen, sondern dann gehen wir entweder in den Kollaps, in die Erstarrung, wir fangen an, Ausreden zu suchen, uns da irgendwie rauszuwinden, damit wir dieses Gefühl vermeiden.
Ja, also wenn ich jetzt einfach so gerade zurückschaue auf das, was du bisher erklärt hast, dann denke ich mir, also für mich macht das gerade total Sinn, dass einfach Fehler offensichtlich irgendwie ausmachen, dass wir Angst haben, Bindung zu verlieren, oder?
Düdüm, kurze Unterbrechung. Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. Der SOS-Anwendungskurs. Regulation kleiner und großer Gefühle. Ein Kurs darüber, wie die SOS-Übungen in Familie, Kita und Schule eingeführt werden können und wie sie an unterschiedliche Situationen angepasst werden. Und ich frage mich, was es im Alltag verändern könnte, die SOS-Übungen flexibel einsetzen und abwandeln zu können. Außerdem geht es darum, wann welches Schmetterlingsbuch gut unterstützt. Weil nicht nur dein Nervensystem Sicherheit liebt, auch das deiner Kinder. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Düdüm! Ende der Werbung!
Also eigentlich ist, ich habe was falsch gemacht und das eben bemerkt und das könnte Konsequenzen haben und jemand anders könnte darauf reagieren. Macht ja eigentlich aus, ich habe Angst vor einem Bindungsverlust und das macht Stress im Nervensystem. In welchem Ausmaß ist abhängig sowohl vom Fehler als auch von meinen Erfahrungen dazu?
Genau, Bindungsverlust, also die Angst vor Bindungsverlust ist das eine auf jeden Fall. Ne? Also wenn ich einen Fehler mache, werde ich ausgeschlossen. Ist das eine Gefahr? Und das andere ist natürlich, also auch da geht es um Sicherheit. Fühle ich mich sicher in der Bindung, in der Beziehung? Hat die Raum für Fehler? Und aber auch, es gibt natürlich auch Fehler, wo wir Angst haben müssen, dass das Gegenüber uns gefährlich wird. Mhm. Ja, das ist nochmal eine andere, also auch da haben wir natürlich Angst vor Bindungsverlust und gleichzeitig aber auch um unser körperliches Wohlergehen, also sowohl emotional als auch physisch. Also das kann ja auch manchmal die Konsequenz eines Fehlers sein, dass unser Gegenüber gewalttätig wird, uns so verbal angeht, emotional abwertet etc., dass das eine psychische und physische Unversehrtheit nicht mehr garantiert.
Ja, und gerade wenn man diese Erfahrung eben als Kind öfters gemacht hat, wird wahrscheinlich der Übertrag im Erwachsenenleben auch stattfinden. Also diese Angst, dass das passiert, auch wenn man ehrlich sagen muss, dass dieses Verhalten, das du jetzt gerade beschrieben hast, ja wirklich inakzeptabel und grenzüberschreitend und eigentlich bei der Person, die so reagiert, ein Fehler ist.
Mhm. Und gleichzeitig leider immer noch sehr verbreitet und gerade bei den, also je älter Menschen heute sind, desto verbreiteter eben auch noch da, wo es noch viel patriarchaler als heute, noch viel mehr Adultismus als heute. Also, ne, und heute gibt es immer noch genug Patriarchat und noch immer genug Adultismus, was nicht in Ordnung ist. Und gleichzeitig gibt es ja eine Bewegung in eine andere Richtung, wo Kinder gleichwürdige Menschen einfach sind und Rechte haben, Würde haben, was ja früher oder was in vielen Fällen eben nicht der Fall ist. Mhm. Und von daher begegne ich vielen Erwachsenen, die wirklich strugglen mit dem Fehler machen. Mhm.
Was ich mich jetzt frage ist, wenn jetzt jemand diese Erfahrung gemacht hat, eben mit beschämt werden, wirklich eben mit dieser toxischen Scham und nicht mit einer gewissen Fehlerfreundlichkeit oder einer konstruktiven Haltung zum Thema Fehler, die ja einfach zum Leben dazugehören, aufgewachsen ist. Was sind denn Dinge, mit denen man sich dem dann annähern kann? Weil eben wir machen ständig irgendwo Fehler und Angst vor Fehlern ist ja auch was, das einen total lähmen kann, das einen vor ganz vielen Sachen abhalten kann und einem ja wirklich jetzt für eine Lebendigkeit und ein sich ausdrücken können, massiv im Weg steht.
Mhm. Ja, ich glaube, es braucht natürlich erstmal einen sicheren Raum auch. Mhm. Und manchmal ist es so ein Beiprodukt. Also was ich aus der Praxis erzählen kann, ist, dass wenn wir mit dem Selbstwert arbeiten, und der ist ja in ganz vielen Bereichen, wenn wir mit Trauma arbeiten oder in einer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, kommt es auch immer wieder zu Selbstwertthemen. Und wenn wir den Selbstwert stärken, dann verändert das ja auch, dann verändert das auch automatisch etwas, häufig zumindest, im Bereich Fehlerfreundlichkeit. Weil wir eine größere Stabilität in uns selbst finden, wir merken, wir sind nicht mehr so abhängig von unseren Bezugspersonen, primären Bezugspersonen vielleicht wie als Kinder. Ich habe in mir eine andere Stabilität, und das verändert auch unser Verhalten in Bezug auf Fehler. Also manchmal arbeite ich gar nicht konkret mit dem Thema Fehler machen und gleichzeitig wird es mitbearbeitet, wenn wir am Thema Selbstwert oder an anderen Themen arbeiten. Und wenn wir ganz konkret damit arbeiten, dann braucht es natürlich einen sicheren Raum, auch über Fehler sprechen zu können und auch diese guten korrigierenden Erfahrungen, ja, dass das Nervensystem Erfahrung macht, hey, hier kann ich einen Fehler machen und bin trotzdem noch willkommen. Was weiß ich, Menschen, die ab und an mal zu spät zur Therapiestunde kommen. Mhm. Ja, das ist in Ordnung. Ja, ich bin sowieso hier, du bezahlst mich trotzdem. und ich gehe auch nicht weg. Ja, ich bin da und du darfst auch das nächste Mal wiederkommen. Und ja, wenn du jetzt jede Sitzung eine Viertelstunde zu spät kommst, dann sprechen wir mal darüber. Was ist das, was dich zu spät kommen lässt? Und gucken, was dahinter steckt. Aber es ist keine Abwertung des Menschen. Ne? Du bist es nicht wert, zur Therapie zu kommen oder weiß ich nicht, sondern es ist eine Wertschätzung des Menschen und zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter, dass sich vielleicht dieser Fehler wiederholt. Also es braucht wirklich diesen sicheren Raum, um eine korrigierende Erfahrung machen zu können. Und in der Therapie, wenn wir dann konkret mit Fehlern arbeiten, dann machen wir das im Grunde genauso wie in der Regulationsübung am Anfang, dass wir schauen, was macht das mit dir, wenn du an diesen Fehler von neulich irgendwie denkst. Dann gucken wir, was im Körper geschieht und wir gucken, wie das reguliert und integriert werden kann. Manchmal mit dieser Pendelübung, manchmal noch auf andere Arten und Weisen natürlich. Kommt auch immer auf die Intensität des Fehlers an. Wir machen das in kleinen Schritten, ne? Nicht die ganze Scham auf einmal, wenn sie auftaucht, sondern vielleicht in kleinen Dosen, die verarbeitbar sind. Und so kann man sich dann da durcharbeiten und eine korrigierende Erfahrung machen. Ah, hier gab es einen Raum, hier gibt es einen Raum, in dem es okay ist, Fehler zu machen. Auch wenn mein ganzes System schreit, Tatütata, Amygdala, ich bin in Gefahr. Und es passiert aber gar nichts Schlimmes. Ja, das ist eine korrigierende Erfahrung. Das System schlägt Alarm und erwartet jetzt den Ausschluss aus der Gruppe sozusagen oder aus dem Therapiesetting. Und der passiert einfach gar nicht. Und das ist eine gute Erfahrung fürs Nervensystem.
Ja, und ich vermute, dass es auch sehr hilfreich ist, solche Erfahrungen dann bewusst wahrzunehmen, weil man ja manchmal so mit dem eigenen Stress beschäftigt ist, dass gar nicht ankommt, dass gar nichts passiert ist. Und dann bleibt ja diese korrigierende Erfahrung auch irgendwie aus, oder?
Ja, ich frage dann ganz häufig tatsächlich, und? Ist jetzt was Schlimmes geschehen? Und dann so, guck, also so wie so ein inneres Forschen und nee, eigentlich nicht. Und das ist ein schöner Moment.
Ja, total. Und also, was ich mir vorstellen kann, wahrscheinlich passt das auch ein bisschen zum Thema Selbstwert, wovon du vorhin gesprochen hast, aber dass es auch einen Unterschied macht, sich eben der eigenen Werte bewusster zu werden. Also auch für sich selber so wirklich festzulegen, wie möchte ich eigentlich mit mir umgehen und mit anderen Menschen? Wie möchte ich dem Thema Fehlern begegnen? Wie kann ich das in mein Leben und in meinen Wertekompass irgendwie einordnen? Was jetzt erstmal eher eine kognitive Herangehensweise ist, aber irgendwie schon auch den Raum ein bisschen vergrößert für mein Gefühl. Also das ist was für mich auf jeden Fall viel ausgemacht hat. Ich beschäftige mich schon ganz lange mit dem Thema Fehler und Fehlerfreundlichkeit, weil ich eben, ja, ich würde mal sagen, eher in einem Haushalt mit der toxischen Scham aufgewachsen bin. Und dann reagiert einfach mein Körper sofort auf jeden kleinsten Fehler oder auch nur die Angst, da könnte jemand einen Fehler wahrgenommen haben, ob ich ihn jetzt gemacht habe oder nicht und so. Und seit sehr, sehr vielen Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema. Und ich merke, dass jetzt so ganz langsam sich genug Sicherheit etabliert hat, um tatsächlich in Situationen, wo ich was falsch mache, was ausschütte, was runterwerf oder so, ganz anders zu reagieren und dass dieser Stress auch nicht mehr so kommt. Und irgendwie auch jedes Mal ich mich eigentlich darüber freue, dass, guck, wir haben es falsch gemacht und es ist nichts passiert. So. Und ich war nicht unfreundlich mit mir, sondern ich habe gesagt, guck, da müssen wir jetzt wohl was putzen. So. Ja. Und das ist was ganz anderes als früher, wo so automatisch eine Abwertung gekommen ist.
Und das ist spannend, dass du das sagst, weil es natürlich auch total viel mit dem Unterwerfungsimpuls zu tun hat. Ja, wenn wir so in dieser Anpassung sind, dann ist ja automatisch dabei, wir versuchen, keine Fehler zu machen, damit diese Bindung nicht riskiert wird, damit wir der anderen Person keine Angriffsfläche geben, um irgendetwas gegen uns in der Hand zu haben, sozusagen. Und das heißt natürlich, dass wir aber diesen äußeren, also dass wir diesen Kompass nach außen verlagern, denn die andere Person bestimmt, was der Fehler ist und wie groß der auch ist. Ja, manchmal ist ja der Fehler einfach, dass wir existieren. Ja, oder dass wir atmen oder einfach da sind, wo wir gerade sind oder was auch immer. So aussehen, wie wir aussehen. Und was gar nichts mit unserem Verhalten zu tun hat, aber die andere Person entscheidet, ob das ein Fehler war und wie groß er ist und was die Folgen sind. Und wenn wir aus diesem Unterwerfungsimpuls langsam rauswachsen irgendwann und mehr Sicherheit in uns selbst finden, dann kommen wir ja auch mehr dahin zu sehen, also dass wir entscheiden, ob das ein Fehler war und was die Konsequenzen sind. Ja, also manchmal machen wir einen kleinen Fehler, was weiß ich, da kippt ein Glas um. Was ist die Konsequenz? Schlimmstenfalls ist das Glas kaputt und ich muss irgendwie Scherben einsammeln. Ganz schlimmstenfalls war es irgendwie ein Lieblingsglas von Tante XY. Wir können aufpassen, dass sich niemand schneidet etc. Und wir müssen ein bisschen putzen. Doch es geschieht erstmal, wenn wir da realistisch drauf gucken, da geht die Welt nicht von unter. Es passiert, es kommt niemand zu Schaden. Es stirbt niemand. So, das ist ein okayer Fehler. Und wir entscheiden das nach unseren Werten. Aber das geht eben nur, wenn wir nicht komplett nach außen orientiert sind. Ja, sondern wenn wir in uns, und das ist genau das, was du sagst gerade, ne, wenn wir in uns einen Selbstwert haben, wenn wir unsere eigenen Werte haben, wenn ich bestimme, was ein Fehler ist und was nicht. Für eine andere Person kann das völlige Drama sein und total schlimm. Und für mich dann vielleicht nicht. Mhm. Ja, und selbst wenn die Person mir sagt, Kathi, was hast du da wieder? Du bist aber auch ungeschickt und da, dann kann dieser Pfeil zwar auf mich geschossen werden, ne, der Bewertung und keine Ahnung. Mhm. Und es ist aber auch möglich, dass er einfach an mir abprallt, weil ich für mich spüren kann, ja, das war jetzt nicht toll, es war ein Fehler. Und ich sorge dafür, dass das jetzt hier wieder aufgesammelt wird und geputzt wird und dass sich niemand verletzt. Und dann ist es auch wieder vorbei. Mhm. Punkt. Und das ist ein total wichtiger Prozess dabei. Oder ne, wenn wir merken, wir haben viele Menschen um uns herum, die unsere Fehler bestimmen und dass wir gar nicht selbst entscheiden, ist das ein Fehler, dann ist das immer noch ein Anzeichen dafür, dass wir vielleicht im Unterwerfungsimpuls unterwegs sind.
Ich glaube, es ist einfach auch wirklich lohnend und nicht so einfach, so sich da wirklich damit zu beschäftigen, was sind meine Werte, nach denen ich mein Leben gestalten mag. Und eben zum Beispiel, auch wenn man damit aufgewachsen ist, dass man Fehler einfach nicht machen darf und Fehler unbedingt zu vermeiden sind, so sich langsam dann anzunähern, zu merken, ja, aber ohne geht's irgendwie nicht. Und irgendwie macht das mit, macht das Leben schon mehr Spaß, wenn das okay ist und es nicht immer eine Katastrophe ist, wenn was schief geht und ich dann nicht in meinem Erdboden versinken muss oder, keine Ahnung, mich irgendwo verkriechen muss, bis irgendjemand sagt, na gut, komm wieder raus. So. Also, was gar nicht so leicht ist, wenn man das alles alleine macht und vielleicht niemand den Fehler mitgesehen hat, also nicht mal mitbekommen hat. So, ja. Also ich glaube, das war gerade noch mal ganz wichtig auch, dass du das gesagt hast mit diesem, dieses selber festlegen, was ist für mich eigentlich ein Fehler und wie möchte ich damit umgehen, wenn einer passiert. So.
Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Situationen, in denen der gleiche Fehler, in denen ich meine Fehler unterschiedlich bewerten würde sozusagen. Ne? Also wir hatten jetzt gerade hier zwei Situationen. Einmal ist mein Internet ausgefallen, mitten in der Aufzeichnung.
Yay. Hat wahrscheinlich gar niemand gemerkt.
Nee, genau. Ihr habt es alle nicht gemerkt. Aber Martha und ich natürlich. Ja, wir waren mitten im Gespräch und auf einmal war meine Internetverbindung einfach weg. Und ich weiß, dass mich das früher total... Ne, totaler Herzschlag hoch, oh Gott, ich bin doch verantwortlich hier, dass die Internetverbindung läuft. Und ich meine, es liegt nicht immer in meiner Hand, ob hier Brandenburg die digitale Welt erobert oder nicht. Und heute, ich weiß, dass Martha da vielleicht ein bisschen gestresst war, aber ich weiß auch, dass Martha Tools hat und wir haben übers Handy miteinander kommuniziert. Wir haben im Hintergrund so ein bisschen Sicherheit eben wieder hergestellt. Ne? Hey, mein Internet ist gerade ausgefallen, aber mein Rechner muss ich auch noch neu starten. Das hat Martha Orientierung gegeben. Dafür kann ich ja sorgen. Ne? Ich fühle mich schon verantwortlich für mein Internet und auch für unsere Aufnahme hier. Und gleichzeitig konnte ich ruhig bleiben. Also ich glaube nicht, dass mein Herzschlag viel, viel höher gegangen ist. Und dann, dann war ich wieder da und dann hast du noch gesagt, dass die Vögel heute total laut zwitschern. Und ich weiß auch, früher hätte mich das, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und ich bin dann eine, die dann eher in so eine Erstarrung kommt und dann nicht weiter reden kann oder Und heute weiß ich, ja, ich mute das euch Zuhörenden jetzt auch einfach zu, dass ihr meine Vögel im Hintergrund aus dem Garten, aus der allerdings Vogelwohrlehre der Nachbarn, ordentlich zwitschern hört. Und das ist, hat auch was damit zu tun mit einer sicheren Bindung. Mhm. Ne? Also ich mute mich zu. Also ich mute mich erstmal jetzt Martha zu mit meinem stockenden Internet zwischendurch. Und ich mute mich auch noch mit den zwitschernden Vögeln, was vielleicht für die einen ein Genuss im Kopfhörer ist und für die anderen vielleicht auch störend. Who knows? Und ich habe aber so viel Sicherheit in mir, dass ich sage, ja, ich mute mich damit zu. Das ist Teil meines Lebens, dieses Gezwitschere. Mhm.
Ja, und ich glaube, also ich finde immer, dass es auch so eine gewisse Entspannung gibt, einfach bei manchen Dingen zu sehen, die sind einfach so. Also das ist, da kann ich jetzt sagen, wenn wir das noch wegmachen könnten, das wäre aber super, aber das ist halt nicht. Und wenn ich dann die ganze Zeit versuche, irgendwas zu ändern, was aber einfach eine Realität des Lebens ist oder ich ganz unbedingt will eben, dass hier alles perfekt ist und passt. Also ich kenne das auch total mit dem, also gerade auch bei Podcast-Aufnahme mit dem Stress, mit den Nebengeräuschen. Und jetzt inzwischen denke ich mir, ja, ob die Baustelle da drüben jetzt gerade jetzt irgendwie die Sachen in den Container schmeißt oder nicht, das liegt jetzt erstmal nicht in meiner Hand. Also und das macht es wirklich einfacher. Dann
das macht es wirklich einfacher. Vor allem, ich meine, und da auch mal geguckt, wir sitzen beide bei uns zu Hause. Ja, mein Studio ist hier in meinem Wohnzimmer. Das ist keine Hightech-Podcast-Zelle, wo alle Außengeräusche irgendwie rausgefiltert werden. Könnte ich machen, kostet Schweinegeld, mega Aufwand, den Raum habe ich hier gar nicht, ich müsste einen extra Raum mieten, etc., etc. Für den Aufwand, dass ihr kein Vogelgezwitscher im Hintergrund habt und eventuell, es kann sein, dass meine Türklingel geht und der Postbote vorbeikommt. Das hatte ich alles auch schon in Seminaren. Und ich finde, das ist ja etwas, das gehört so zu diesem Leben einfach dazu. Mhm. Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden, was nur ging, weil ich genügend Sicherheit in mir gefunden habe, weil ich, ne, ich benutze auch keine Instagram-Filter oder irgendwas, um, was weiß ich, wenn ich einen Pickel habe oder Augenringe habe, die gehören halt dazu. Mhm. Also das ist für mich auch ein Teil meiner inneren Haltung und gleichzeitig habe ich diese innere Sicherheit mir über die Jahre erarbeitet, dass ich es mir auch irgendwie erlauben kann, nicht perfekt zu sein. Ja, und ich weiß, dass viele Menschen, gerade was Schönheitsideale angeht, gerade Frauen, die ja sehr viel nach ihrem Äußeren bewertet und beurteilt und auch verurteilt werden, was da für ein Druck hinter ist. Und wenn man da diese innere Sicherheit nicht hat, dass man sich dann mit seinen natürlichen Makeln so schwer zumuten kann. Also dann hat man das Gefühl, ich habe irgendwie einen Pickel im Gesicht und ich mute mich jetzt den Menschen zu, das kann ich doch nicht machen. Ne, und das ist doch irgendwie traurig, finde ich.
Ja, total. Kathi, magst du zum Abschluss der heutigen Folge vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie da dein eigener Weg war? Weil du hast jetzt ja auch schon gesagt, du hast dir da viel erschlossen an Sicherheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auch schön wäre, da ein paar Ideen zu bekommen, wie so ein Weg ausschauen kann, sich da mehr Sicherheit mit Fehlern und mit sich zumuten und einfach eben sich erlauben, so zu sein, wie man ist, so wie man das eigentlich machen kann.
Ja, also das war natürlich auch ein langer Weg bei mir, denn ich bin auch in einem Elternhaus aufgewachsen, wo es sehr viel Beschämung gab und sehr viel Adultismus, sehr viel Gewalt. Und Gewalt sowohl körperlich als auch emotionale Gewalt, also in Form von Abwertung. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie alt ich war. Und ich hab tatsächlich ja wenig Erinnerungen an meine Kindheit, aber an so ein paar besonders schlimme Momente kann ich mich dann erinnern. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir waren oft in Dänemark im Urlaub und wir waren am Strand. Und ich hatte ja immer viele Geschwister irgendwie mit dabei und wir haben Ball gespielt. Wir hatten, glaube ich, so einen Tennisball oder vielleicht hatten wir auch unseren Hund dabei oder so. Und ich habe diesen Ball werfen wollen nach vorne. Und er ist mir beim Werfen aus der Hand gefallen, sodass der hinter mich gefallen ist. Mhm. Ja, also ich habe nicht Meter nach vorne gemacht, sondern ich habe einen Meter nach hinten geworfen sozusagen. Und ich kann mich noch, also ich, es ist gar nicht so, dass ich unbedingt diese Worte meines Vaters direkt noch höre. Ich fühle vielmehr das Gefühl in meinem Körper, was es ausgelöst hat. Also diese Abwertung, ne? Du kannst es, du bist einfach unfähig, einen Ball nach vorne zu schmeißen. Du kannst ja eh gar nichts und sportlich bist du sowieso voll die Niete. Also es war so ein Rundumschlag an Abwertung, der, ich habe danach gefühlt nie wieder einen Ball angefasst. Ja, weil ich diese Schmach, also alleine das Anfassen eines Tennisballs hat dieses Gefühl in mir wieder ausgelöst. Und das war so schlimm damals, also so am öffentlichen Strand vor allem so bloßgestellt zu werden. Und es ist nur eine Situation, ne? Also das war einfach Standard. So. Also ich habe Gitarre gelernt bei meinem Vater. Falls er jemals diese Folge hört, hello, danke für nichts. Und ich habe vor vielen Jahren meine alte Gitarrenschule in meinem alten Zuhause nochmal gefunden und habe da reingeschaut. Und da stand immer das Datum, wann die Stunde stattgefunden hat. Und dann standen da auch immer Kommentare. Und diese Kommentare, das war heute mal wieder nichts. Die faule Kathi hat schon wieder nicht geübt. Nächstes Mal perfekt bitte. Das war schon wieder nichts. Schon wieder nichts. Das war gar nichts. Also das ging das gesamte Heft durch. Da stand nicht ein einziges anderes Wort drin, außer du bist einfach scheiße. Und das hat ganz viel mit mir gemacht. Also ne, das habe ich natürlich nicht nur einmal in meinem Leben gehört, sondern das war, also im Buch Nervenstark verbunden spreche ich ja vom Wetter und vom Klima. Das war das Klima. Ja, ich war einfach scheiße. Ich war einfach zu nichts fähig. Ich war faul. Ich konnte es sowieso keinem recht machen, vor allem nicht meinem Vater. Und das war ganz schön schwer, da wieder rauszukommen. Also, und es hat viele Jahre Therapie gebraucht, bis ich überhaupt so ein Gefühl dafür entwickelt habe, ich habe eine Daseinsberechtigung, ich bin okay, so wie ich bin. Also ich meine, das ist immer noch etwas, wo ich sagen würde, auf einem Spektrum von minus 100 bis 100 war ich, ich habe vielleicht bei minus 100 angefangen und da ist auf jeden Fall immer noch Luft nach oben, ne? Also was muss ich eigentlich leisten, um okay zu sein? Bin ich eigentlich einfach so okay? Also es ist immer noch auch mein Thema. Und mittlerweile habe ich aber gelernt, und es war vielleicht auch so eine Notwendigkeit, also auch im Alleinerziehendsein. Also ich habe einfach nicht alles geschafft. Also dieser Perfektionismus, den ich dann daraus auch irgendwie, ne, ich musste alles perfekt machen. Ich musste, natürlich habe ich Mathe studiert und ich habe in Regelstudienzeit plus eins dieses Mathe-Studium durchgehauen und habe mich wirklich da durchgebissen und das irgendwie loszulassen. Also ich konnte das zumindest nicht im Alleinerziehendsein weiterführen. Also ich habe es nicht geschafft, gut für meine Kinder da zu sein und gut zu kochen und gute Zeit mit denen zu verbringen, irgendwie gut für mich sein und irgendwie Arbeit und den Haushalt und Kinderladen aufbauen und was auch immer ich alles in meinem Bild hatte, was ich alles tun muss, um meine Existenzberechtigung zu erarbeiten. Und da bin ich ja zusammengebrochen und habe dann mit der für mich hilfreichen Therapie angefangen. Und da habe ich erst mal gelernt, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert, wenn die Küche heute Abend nicht aufgeräumt wird, sondern ich die Zeit mit meinen Kindern in der Einschlafbegleitung verbringe. Und ja, meine Güte, die Küche ist nicht weggelaufen. Ich musste sie dann ein anderes Mal machen, aber an dem Abend musste ich da nicht immer über meine Kräfte mehr gehen. Und das habe ich gelernt, wirklich. Und habe die Priorität wirklich auf Zeit und Beziehung zu meinen Kindern und Selbstfürsorge gesetzt und weniger auf Haushalt. Also ich war dann irgendwann privilegiert genug, dass mir meine Ex-Schwiegereltern eine Putzhilfe finanziert haben. Das war mit das tollste Geschenk, was sie mir machen konnten, also auch an Unterstützung geben konnten, weil dann wenigstens alle 2 Wochen mal irgendwie geputzt wurde, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe. Und ich konnte es auch dann loslassen immer mehr. Und ich glaube, so mit den Jahren und immer mehr Therapie bin ich da immer sicherer in mir selbst geworden und ja, habe immer mehr auch meinen Weg gefunden und orientiere mich viel weniger am Außen und kann auch nach außen, also manchmal ein Chaos, was ich irgendwo habe oder mein Garten sieht nicht aus wie der von der Bundesgartenschau, ja, was manche total stresst. Und ich fühle mich da total wohl drin mittlerweile.
Ja, danke auch für deine Offenheit und dass du da jetzt einfach so viel auch aus deiner Geschichte geteilt hast. Und ich hatte jetzt einfach nochmal den Gedanken, ich habe sehr viel Respekt vor Menschen, die ihren inneren Stress anders managen, als den Druck eben in Form von Abwertung an andere weiterzugeben. Weil ganz viel, wo das passiert, hat ja auch damit zu tun, dass die Personen selber innerlich einen totalen hohen Stress haben. Und jemand anders niederzumachen, entlastet dieses Stressding ja dann oft. Und also ich finde das sehr schön, wie du erzählst, dass bei dir in deinem Leben einfach andere Sachen wichtiger waren. Und ich vermute, dass deine Kinder sehr viel mehr davon haben, gute Einschlafbegleitung gehabt zu haben und gelernt zu haben, dass es okay ist, wenn die Küche mal nicht aufgeräumt ist und nicht mit diesem, es muss alles immer picobello sein, Stress aus ihrer Kindheit gehen. Also,
wir werden sehen.
Du kannst ja mal berichten. Ja, Kathi, können wir das für heute so stehen lassen?
Ja, ich glaube, inhaltlich schon. Wir haben ja eine ganz gute Reise da irgendwie gemacht, ne? Mit Perfektionismus, Unterwerfungsimpuls, dann eigene Geschichte. Und wer sich gerade für den Perfektionismus und den Unterwerfungsimpuls noch mehr interessiert, da kann ich, es ist zwar gerade ehrlich gesagt gar nicht dran, aber ich könnte bei mir im Mitgliederbereich in Level 2 Nervenstark verstehen, nochmal die eine Folge aus Let's Talk About Nervensystem in Aktion freischalten zum Thema Perfektionismus. Dort sprechen wir auch nochmal ganz viel um die Mechanismen hinter dem Perfektionismus und auch über den Unterwerfungsimpuls. Also das ist ein ganz spannendes Thema. Das ist eine Folge, da haben Menschen vorher E-Mails an mich geschrieben mit eigenen Themen, also aus dem echten Alltag mit Kindern. Und da haben wir eine ganze Folge damals in der früher existierenden Community gemacht und die wird im Mitgliederbereich, da werden immer abwechselnd Folgen freigeschaltet und ich werde zum Zeitpunkt des Podcasts einfach nochmal diese Folge auch freischalten, weil das einfach so gut passt.
Ja, und ich habe sie schon gesehen aus der Community, von daher kann ich auch sagen, auch als erwachsener Mensch ohne Kinder kann man da durchaus was für sich mitnehmen. Und es ist ja auch die Fehlerfreundlichkeit einfach gerade Thema in Level 2 und Level 3. Also man bekommt sowohl mehr Wissen dazu in Level 2 als auch Übungen zum Verkörpern und gemeinsam auf dem Weg sein in Level 3. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne rein. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Und ja, ich würde sagen, dann lassen wir es jetzt aber wirklich gut sein für heute. Wir reden beim nächsten Mal ja auch noch ein bisschen weiter über das Thema, nämlich da schauen wir uns dann vor allem an, wie man eigentlich so eine fehlerfreundliche Kultur etablieren kann. Also tauchen da nochmal mehr in die Tiefe. Dann erstmal danke für heute und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch dir, Martha, und dir fürs Zuhören. Bis dann. Tschüssi.
Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.